Literaturpalast Audiospur. Geschichten aus Südosteuropa. Präsentiert von Traduki.
Ich begrüße Sie ganz herzlich zu diesem Gesprächsformat, das diesmal ganz im Zeichen von Slowenien steht. Das Land ist Ehrengast der Frankfurter Buchmesse 2023 und aus diesem Grund erscheinen aktuell viele interessante Publikationen aus Slowenien, oftmals auch von AutorInnen, die zuvor noch nie ins Deutsche übersetzt worden sind. Besonders freue ich mich über die vielen Neuerscheinungen im Bereich der Lyrik und um einige davon soll es in der heutigen Ausgabe gehen. Und zwar im Gespräch mit meinem Gast Amalia Maček. Sie ist Übersetzerin, Dolmetscherin und Translationswissenschaftlerin aus Ljubljana. Zudem Mitherausgeberin des Bandes »Mein Nachbar auf der Wolke – Slowenische Lyrik des 20. und 21. Jahrhunderts« erschien im Hansa Verlag. Dieser Band soll Ausgangspunkt und so eine Art Stichwortgeber unserer Unterhaltung sein, in der wir auch auf ausgewählte Lyrikerinnen ein bisschen genauer eingehen wollen, konkret auf Srećko Kosovel, Tomáš Šalamún, Miljana Zunta und Anna Pepelnik. Wir haben also viel vor und liebe Amalia, ich freue mich sehr, dass du dir die Zeit für dieses Gespräch und dieses Unterfangen nimmst und sende liebe Grüße aus Wien. Hallo.
Hallo, ganz liebe Grüße aus Ljubljana. Vielen Dank für die Einladung.
Und ich freue mich auch deshalb ganz besonders, weil wir uns Ende August in Slowenien kennengelernt haben. Da war ich mit einigen tollen Journalistinnen aus Deutschland auf Pressereise in Slowenien. Und bei einem Abendessen in Ptuj haben wir uns dann auch unterhalten länger. Und da wurde mir relativ schnell klar, dass das Team aus Slowenien, also die alle, die irgendwie bei der Buchagentur oder beim Messeauftritt beteiligt waren, sehr viel zu tun haben und ziemlich stark eingespannt sind. Wie geht's dir denn aktuell? Freust du dich auf die Messe oder bist du vor allem gestresst aktuell?
Ich freue mich auf die Messe und das sage ich nicht nur so, sondern es ist wirklich so, dass das Programm jetzt steht. Also das Schlimmste ist hinter uns, die ganzen Flugtickets sind gebucht, Hotels und so und jetzt kann es nur noch losgehen und wir sind gespannt. Wir hoffen, dass die Veranstaltungen so ausfallen, wie wir das vorgestellt haben, dass wir genug Publikum haben, dass sich unsere Autorinnen und Autoren wohlfühlen. Also das ist auch sehr wichtig für uns und dass dann auch langfristig was bleibt. Das ist für uns wichtig, neue Übersetzungen und Einladungen für unsere Autorinnen und Autoren.
Genau, und das langfristig, was passiert, dafür sorgt nicht nur der Auftritt in Frankfurt. Ich kriege ja auch online immer wieder mit, dass auch in anderen Städten schon vor der Messe, viele Sachen stattgefunden haben. Du da auch immer wieder als Diskussionsgast oder Dolmetscherin gefragt bist. Kannst du so ein bisschen davon erzählen, was eigentlich schon vor der Messe, also wir unterhalten uns jetzt in etwa eine Woche, bevor das alles losgeht. Kannst du so ein bisschen erzählen, wo du da schon so involviert warst oder was da eigentlich schon so passiert ist?
Ja, wir haben angefangen in Leipzig schon mit unserem Programm. Da war die Lyrik auch ganz stark vertreten. Dann hatten wir im Juni eine Lyriktour durch ganz Österreich und Deutschland. Also mit einem kleinen Bus waren wir unterwegs mit Lyrikerinnen und mit dem Komponisten und Kontrabassisten Tomáš Grom, der über diese Lyriktour dann auch einen Film gedreht hat, der jetzt in Frankfurt gezeigt wird. Dann ging es im September weiter. Da waren 4 slowenische Autorinnen im LCB zu Gast und Ende September gab es dann auch eine slowenische Veranstaltung im LCB. Davor gab es im LCB noch eine Veranstaltung mit Traduki und da waren auch 2 slowenische Autoren, Natascha Kramberger und Uroš Prach im Vordergrund. Und gerade jetzt, also gestern kam ich aus Berlin, wir hatten bei der Bertelsmann Stiftung eine sehr, sehr schöne Auftaktveranstaltung, also mit dem Direktor der Frankfurter Buchmesse, Jürgen Boos, mit der Direktorin der slowenischen Buchagentur, Katja Stelgar und wieder mit 3 Stimmen aus Slowenien. Jetzt geht es so richtig los. Ich glaube, Drago Jančar und Ale Steger sind schon ständig unterwegs. Dann am Wochenende gibt es einen Schwerpunkt Slowenien in Wiesbaden. Dann geht es schon in Frankfurt los. Im Literaturhaus Bonn gibt es dann noch eine Veranstaltung. Und auch gleich nach der Buchmesse geht es dann weiter zum Literaturhaus Stuttgart und Wien. Also soweit.
Ja, im Grunde, weil ja Österreich Gastland in Leipzig in diesem Jahr war, war ja slowenische Literatur besonders präsent, weil slowenische Literatur wird ja durchaus auch von Autorinnen geschrieben, die die österreichische Staatsbürgerschaft haben. Und die slowenische Literatur ist ja im Grunde auch ja, war deshalb eben auch Teil des Österreich-Austrittes.
Genau, ich finde diese fließenden Grenzen sehr, sehr schön. Und deswegen heißt unsere Lyrikanthologie auch Mein Nachbar auf der Wolke. Wir wollten zeigen, dass wir seit je Nachbarn des deutschsprachigen Raumes sind. Also vor allem mit Österreich verbindet uns eine sehr lange gemeinsame Geschichte. Ja.
Das nimmt im Grunde meine Frage schon vorweg, wie dieser Titel denn zustande kam, was die Anthologie angeht. Ich finde den sehr schön, weil man sich natürlich sofort fragt, wer spricht hier eigentlich und wer ist denn dieser Nachbar? Und wenn der auf einer Wolke ist, dann muss doch eigentlich auch die Person, die das sagt, auch auf einer Wolke, also irgendwo da oben sein. Und dann kriegt man aber mit, es ist dann auch gleich der erste Text in der Anthologie, dass das ein Gedicht von Edward Kotzbeck ist, der Nachbar auf der Wolke. Und wenn man den dann aber liest, ist man ganz irritiert, denn diese Wolke ist dann der 13. Stock eines Hochhauses. Oder geht es um so einen Nachbar und der beobachtet, observiert aber auch, also als wenn der da irgendwie bespitzeln würde, was die anderen so im Haus eigentlich tun.
Genau. Der Titel ist sehr, sehr vielschichtig. Er stammt wirklich aus einem Gedicht von Edward Kotzbeck. Und dieses Gedicht spricht wirklich über die Bespitzelung, also vom jugoslawischen Geheimdienst zur Zeit des Sozialismus. Also da ist der Nachbar auf der Wolke keine positive Figur. Matthias Göritz hat das dann verändert, hat dieses Possessivpronomen dazugegeben, mein Nachbar auf der Wolke. Und das war der Vorschlag von Matthias und damals Renata Samida, die damals die slowenische Buchagentur geleitet hat, dass das unser Slogan wäre für den Gastlandauftritt. Also unser Bitbook für die Frankfurter Buchmesse hieß tatsächlich Mein Nachbar auf der Wolke. Und unsere Erklärung war eben diese Nachbarschaft zwischen dem slowenischen und dem deutschsprachigen Kulturraum, aber auch, dass die Wolke sozusagen die Fantasie symbolisiert oder jetzt in der digitalen Zeit auch das Cloud Computing. Ne? Das spielt okay. Auf der Frankfurter Buchmesse auch immer eine größere Rolle, also die digitale Welt. Und das wollten wir alles mit diesem Slogan dann ausdrücken. Es kam dann anders, aus vielen Gründen gibt es einen anderen Slogan jetzt, der auch ganz gut funktioniert. Unsere Anthologie und die Reihe der slowenischen Lyrikerinnen in der Zeitschrift Manuskripte heißt aber weiterhin Mein Nachbar auf der Wolke. Diese Reihe hat auch Matthias Göritz initiiert. Und Andreas Unterweger hat sie sehr freundlich also aufgenommen in den Manuskripten.
Jetzt sind wir schon bei der Anthologie. Nun wissen die HörerInnen allerdings noch gar nicht, oder sie wissen noch gar nicht genug über dich. Deshalb, bevor wir weitermachen, stelle ich dich vielleicht doch noch kurz vor. Amalia Maciek studierte Germanistik und Hispanistik in Ljubljana, arbeitet heute als Übersetzerin und Dolmetscherin. Und ist zudem Lehrbeauftragte am Institut für Translationswissenschaft an der Universität Ljubljana und unterrichtet hier Dolmetschen und Übersetzen aus dem Deutschen ins Slowenische. Ihre Übersetzungen umfassen sowohl essayistische und wissenschaftliche Arbeiten, zum Beispiel von Habermas, Sloterdijk, Weber oder Wittgenstein, aber eben auch literarische Texte, Klassiker und zeitgenössische Belletristik, zum Beispiel von Peter Handke, Marlene Haushofer, Eva Menasse, Daniel Kehlmann, Theresia Mora oder Josef Winkler. Dies auch nur eine kleine Auswahl. Und wichtig vielleicht noch, da ist, dass sie für ihre Übersetzung von Peter Handkes Mein Jahr in der Niemandsbucht 2021 mit dem Fabian-Hafner-Preis ausgezeichnet wurde. Und neben dieser übersetzerischen Tätigkeit ist sie darüber hinaus auch Teil der Internationalen Kommission der slowenischen Buchagentur für die Promotion slowenischer Literatur im Ausland und deshalb eben auch eben nicht nur als Übersetzerin und Dolmetscherin beim Gastlandprojekt beteiligt, sondern auch in anderer Form. Wie sieht denn diese andere Form genau aus eigentlich? Also außer, dass du natürlich oft eingeladen bist, hast du da Dinge dann auch mit konzipiert, jetzt abseits von der Anthologie?
Ja, die einen nennen mich weiterhin Kuratorin, ich nenne mich Programmberaterin, weil ich mich wirklich nur mit inhaltlichen Dingen befasse und das war mein Wunsch. Also ich kenne mich mit Logistik, mit Finanzen, mit Vorschriften nicht aus. Ich bin aber sehr gerne dabei, was die Vernetzung von Menschen betrifft, was die Verlagssuche, die Kontakte zu den Verlagen. Ich bin immer wieder erstaunt, wie persönlich alles in der deutschsprachigen Literaturszene verläuft. Also dass zum Beispiel der Direktor der Frankfurter Buchmesse die Autoren aus dem Gastland auch persönlich kennenlernen möchte und er erinnert sich an sie, er liest ihre Bücher und so weiter geht es also bis zu den Verlagen, bis zu den Direktoren der Literaturhäuser, mit denen wir sehr, sehr gut zusammenarbeiten. Also ich sehe da sehr viel persönliches Engagement. Die jetzige Direktorin Katja Stagar ist eine wunderbare Leiterin, eine wunderbare Person, die sich mit Literatur auskennt, aber auch mit juristischen Fragen und mit Bürokratie und mit allem, was man so beherrschen muss. Und da macht es einfach Spaß, mit ihr und mit dem slowenischen Kurator Micha Kovar zusammenzuarbeiten. Dann ist in diesem Team noch der deutsche Kurator, das ist Matthias Göritz. Er hat wirklich die meisten Übersetzungen, die es jetzt gibt, ins Deutsche in die Wege geleitet, aber auch zum Teil auch selbst übersetzt und wir haben auch zusammen also diese Anthologie herausgegeben mit ihm und mit Alice Steger und wir haben Matthias und ich auch sehr, sehr viel zusammen übersetzt.
Und wie hat sich denn diese Anthologie eigentlich genau ergeben? Ging das von euch von, oder von Matthias Göritz aus, weil klar war, es gibt so eine Anthologie noch nicht, die wollen wir unbedingt für diesen Gastlandauftritt in die Wege leiten. War das der Hansa Verlag, der das gerne wollte? Wie kommt sowas zustande? Weil das ist ja ein sehr, sehr großes Projekt, das wird auch im Nachwort gut erklärt. Also jahrelange Arbeit an der Zusammenstellung und auch an der Übersetzung.
Ja, das war mein jahrelanger Wunsch. Es ist natürlich sehr schwierig. Die Lyrik wird nicht verkauft in Deutschland, wird auch nicht sehr oft übersetzt. Und ich habe schon mit Fabian Hafner, der ein sehr guter Freund von mir war, darüber gesprochen, dass man mehr tun müsste, um die Vielfalt der slowenischen Lyrik vorzustellen. Also sowohl der Autoren, die schon verstorben sind und nicht auf Lesereise gehen können, als auch von jüngeren Autoren, die noch ganz unbekannt sind. Und da hat Fabian Haft natürlich das meiste getan, also hat sehr, sehr viel übersetzt, sehr oft auch umsonst, also als Freund von den Dichterinnen und Dichtern. Und nach seinem Tod war da eine Lücke und ich habe mir gewünscht, einfach neue Stimmen zu präsentieren. Ich kann das natürlich alleine nicht, ich bin keine Übersetzerin ins Deutsche. Und da habe ich 2015 bei so einer ähnlichen Reise nach Slowenien, wie du sie jetzt im August gemacht hast, Matthias Göritz kennengelernt und wir waren uns sofort einig, wir möchten das einmal machen, so eine Anthologie der slowenischen Lyrik, so dass man einmal einfach die Gedichte, die man mag, vorstellt und dann können die Leser weiterlesen. Das war unsere Idee. Wir haben angefangen, ausgewählte Dichterinnen und Dichter zu übersetzen zusammen, also für Zeitschriften, für Lesungen. Und dann ist Alice Steger dazugekommen und fragte, ob er mitmachen könnte. Er kennt sich sehr, sehr gut aus in der slowenischen Lyrik. Wir haben vielleicht unterschiedliche Vorlieben und das hat dann sehr gut zusammengepasst, dass jeder von seiner Seite das ausgewählt hat und wir haben das alles dann zusammen besprochen. Und durch seine Kontakte, weil er Mitglied der Deutschen Akademie für Sprache und Dichtung ist, kam es dazu, dass die Akademie diese Anthologie in ihr Programm aufgenommen hat. Und diese Anthologie wird also traditionell in Zusammenarbeit mit dem Hansa Verlag herausgegeben und bisher sind die italienische, israelische, dänische Anthologie, also die ungefähr gleich aussehen, erschienen und wir sind sehr, sehr froh, dass Slowenien so bald an die Reihe kam.
Okay, aber dann hat die Planung, dass man sowas gerne hätte, hat dann eigentlich gar nichts mit dem Gastlandauftritt zu tun. Das kam eigentlich schon viel früher, dass klar genau, war, sowas wollen genau. Wir gerne haben.
Das war eine Idee, die ich Jahre, Jahre, Jahre lang gehegt habe. Und dann seit 2015 haben wir dann mit Matthias daran gearbeitet. Etwa ein Jahr später oder so gesellte sich dann alles dazu. Und dann ging es los, konkret also mit dem Verlag zu werden. Und das fiel aber irgendwie zusammen mit den Vorbereitungen, weil die Vorbereitungen dauern auch schon seit 2015. Deswegen war ja Matthias in Slowenien. Also irgendwie ist es doch damit verbunden.
Ja, und bevor wir uns überhaupt über die Anlage des Bandes unterhalten und wie ihr da ausgewählt habt, natürlich noch die viel allgemeinere, größere Frage. Das kann man auch im Nachwort nachlesen. Da wird vermerkt, dass in Slowenien, was ja dann doch nur 2 Millionen EinwohnerInnen hat, also ein kleines Land ist, da erscheinen jährlich etwa 3.500 Bücher, davon aber 300 Lyrikbände. Dann war Slowenien auch schon mal Gastland in Leipzig. Da war der Claim eigentlich auch ganz lustig, die dichteste Dichtung pro Quadratmeter. Wie kommt es denn dazu, dass in Slowenien so viel Lyrik erscheint? Hat die Lyrik da einfach einen ganz anderen Stellenwert, als das hier im deutschsprachigen Raum der Fall ist? Wie ist das, wo kommt das her?
Ja, ich sage sehr gerne, in Slowenien erscheint ein Gedichtband pro Tag, dann ist es noch eine anschauliche. Und eigentlich erscheinen noch viel mehr als diese 300, weil das sind nur die offiziellen, die eine ISBN-Nummer haben. Es erscheinen aber sehr, sehr viele Gedichtbände noch im Selbstverlag oder als Geschenkbüchlein und so weiter. Und die Lyrik ist einfach etwas, was bei uns lebt, was man jemandem zum Geburtstag schenkt oder sogar selber schreibt oder die Jugendlichen schreiben das in der Schule und dann wird das von der Schule veröffentlicht und so weiter. Also die Lyrik spielt eine sehr, sehr große Rolle bei uns, wird auch von jungen Menschen auch besucht, also die Lesungen, und einige Dichterinnen sind wirklich wie so kleine Superstars, würde ich sagen. Auch Anne Pepelnik, die wir heute vorstellen, ist eine davon. Ich weiß nicht, woher das stammt, also ich kann nur vermuten, dass es vielleicht aus dem Volkslied kommt. Unsere Lyrik ist bis heute sehr rhythmisch, sehr melodisch, noch immer oft gereimt, also nicht in einer veralteten Form, sondern weil die Sprache so ist, dass sich sehr vieles reimt durch diese komplizierte grammatikalische Struktur. Dann, was wir auch sehr gerne betonen, ist, dass die slowenische Sprache noch diese archaische Dualform hat, also das ist eine Zahl bei den Verben, die nur für zwei Personen gilt. Also deswegen sagt man, das Slowenische eignet sich so ganz besonders, um Lyrikgedichte zu schreiben. Also ich weiß nicht, ob was dran ist, aber ich glaube, so die Geschichte hat das auch beeinflusst. Also wir waren 700 Jahre unter den Habsburgern, dann im Königreich Jugoslawien, dann im sozialistischen Jugoslawien. Wir waren mehr oder weniger frei, aber immer gab es eine Herrschaft über uns, mit der wir uns nicht ganz identifizieren konnten. Und ich würde sagen, die slowenische Lyrik ist im Grunde eine Lyrik des Widerstandes und eine Lyrik des Verschweigens. Also man durfte nie alles sagen, was man denkt. Die Slowenen sagen auch nie ganz alles, was sie denken, aber nicht aus einer Hinterhältigkeit, sondern ich glaube aus einer Vorsicht und Überlebensstrategie, weil man auf so kleinem Raum, der so strategisch liegt und den alle irgendwie haben wollen, da muss man auch manchmal schweigen und sich verstecken oder sowas.
Das heißt, es macht dann die slowenische Lyrik immer auch zu einer sehr politischen Lyrik?
Ja, ich würde sagen, also ein Beispiel ist zum Beispiel die Nachkriegslyrik. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde es vom Staat angeordnet, im Stil von Sozialismus zu dichten, also über Fabriken, über Arbeiter und so weiter. Und die slowenischen Dichter um Kajetan Korvic herum, die haben dann angefangen, eine sehr intimistische, nach innen gekehrte Lyrik zu schreiben, wo es scheinbar nur um Natur, Inseln, um die Innenwelt geht. Aber diese Lyrik war auch stark politisch. Es war so ein, sie gingen in so einen inneren Exil und viele Andeutungen dieser sehr hermetischen Lyrik manchmal sind auch politisch gedacht. Ja, ich glaube, unsere Lyrik ist bis heute auch sehr politisch.
Und wenn jeden Tag so ein Lyrikband erscheint und eben wir reden die von denen, die auch bei Verlagen herauskommen. Das hat natürlich auch einen ökonomischen Aspekt. Wie ist es denn überhaupt möglich, dass so viele Bücher verkauft werden? Haben die dann einen reißenden Absatz? Ich meine, das ist ja bei so vielen, beziehungsweise bei so wenigen EinwohnerInnen eigentlich gar nicht möglich. Und wenn man nach Deutschland schaut, also selbst die großen Konzernverlage, da leistet sich ja kaum jemand Lyrik. Da erscheint ja sehr, sehr wenig. Selbst bekannte Autorinnen, die auch eben Romane schreiben, kriegen ihre Lyrikbände bei den großen Verlagen dann oft gar nicht unter. Wie hat das Slowenien da eine besonders gute Förderung oder wie läuft das?
Ja, diese Frage ist sehr komplex. Also wir sind ja nur 2 Millionen und leider kaufen die Slowenen auch sehr wenig Bücher. Sie leihen sie sich aus in den öffentlichen Bibliotheken, die aber sehr breit verstreut sind und sehr gut organisiert sind. Also man kann kaum mit Verkauf von Büchern sprechen als Verlag. Deswegen braucht man eine Förderung vom Staat und fast alle Bücher, die in Slowenien erscheinen, sowohl slowenische als Übersetzungen, werden von der Slowenischen Buchagentur, also im Rahmen des Kulturministeriums, gefördert. Die Druckkosten sind natürlich hoch, die Auflagen sind sehr, sehr niedrig, also bei Gedichtbänden manchmal 300, 500 oder sowas. Und natürlich kann man damit fast kein Geld verdienen. Es gibt aber auch andere Modelle, also es gibt auch Gedichtbände, die ausverkauft sind oder zum Beispiel die berühmte slowenische Dichterin Anja Sakolob, die schon mehrmals auch die höchsten Preise für die Lyrik in Slowenien bekommen hat und auch ins Deutsche übersetzt hat und in Deutschland auch schon bekannt ist. Also zum Beispiel, sie gibt ihre Bücher in Selbstverlag aus und hat jetzt so Vorbestellungen gestartet für das nächste Buch. Mhm. Und das war innerhalb von, ich weiß nicht, ein paar Tagen, gab es schon so viele Bestellungen, entweder sie über eine größere Auflage nachdenken musste oder sowas. Also es gibt auch Phänomene, wo die Lyrik so wirklich begehrt ist, aber das ist eher selten.
Nur erscheinen viele Lyrikbände, aber so ein Buch, da kriegt man natürlich nicht alle diese Autorinnen rein. Ihr habt euch für 80 Lyrikerinnen entschieden, die man durch diese Anthologie kennenlernen kann. Fiel die Auswahl denn schwer? Da gab es doch sicher, gerade wenn so viele schreiben, ja, vielleicht auch einige, die sich beschwert haben, dass sie nicht reingekommen sind oder vielleicht auch eine große Diskussion, warum ist die nicht dabei und der aber schon. Wart ihr euch da schnell einig oder waren das hitzige Debatten?
Beides. Also wir waren uns schnell einig über die Grundlagen oder wer auf jeden Fall dabei sein sollte. Wir haben einige wichtige Dichter vom Anfang des 20. Jahrhunderts leider ausgelassen, die für die slowenische Lyrik sehr wichtig sind, Otan Šupančić, Josip Murn, aber vor allem aus dem Grund, weil diese Lyrik sehr stark gereimt ist und es sehr schwer ist, sie ins Deutsche zu übertragen. Also ein Kriterium bei unserer Auswahl war es auf jeden Fall, wie die Gedichte auf Deutsch funktionieren und ob überhaupt. Und deswegen hat das schon eine Auswahl geschaffen. Dann sind währenddessen wir das vorbereitet haben, immer wieder neue Gedichtbände auch erschienen. Und wir sind stolz, dass die letzten Gedichte, die in der Anthologie mit dabei sind, im Sommer 2022 erschienen sind, also von Anna Svetil. Also es sind auch jüngere Autorinnen dabei und es ist eher selten einer klassischen kanonischen Anthologie. Es ist alles bunt durchgemischt. Man kann natürlich unsere Auswahl kritisieren unter vielen Gesichtspunkten, aber ich glaube dennoch, und ich bekomme auch die Rückmeldungen von Freunden in Deutschland, dass die Anthologie dennoch ihre Aufgabe erfüllt. Also sie gibt einen Einblick in die slowenische Lyrik. Man merkt sofort, dass eine große Vielfalt an Dichterinnen und Dichtern da ist. Mit der jetzigen Struktur merkt man es vielleicht nicht so auf den ersten Blick, aber wenn man sich vertieft, sieht man schon, dass sich die Lyrik von diesen berühmt-berüchtigten alten weißen Männern immer mehr in Richtung junge lesbische Frauen bewegt. Also das ist so der Trend bei uns, würde ich sagen. Und das haben wir auch mit aufgenommen. Also ich hoffe, dass jeder Leser oder Leserin dennoch etwas für sich findet.
Ja, ich glaube, das wäre auch ein bisschen merkwürdig, wenn alle Beteiligten komplett einverstanden sind und irgendwie...
Ja, fast unmöglich, ja, ne? Weil.
Und ich finde, warum die Anthologie so gut funktioniert, ist, dass sie eben nicht so aufgebaut ist, wie man das sehr, sehr oft hat, also irgendwie schön chronologisch oder alphabetisch oder wie auch immer, sondern die Struktur ist ja eine ganz besondere. Und zwar hat man einmal, also verschiedene Themenblöcke, einmal Nachautorinnen, also 16, die als besonders zentral angesehen werden, als besonders relevant oder auch, wie könnte dieser Satz weitergehen?
Besonders alt und tot.
Besonders alt und tot oder einfach Autoren, an denen sich viele auch orientieren oder abarbeiten. Also 16 zentrale Autorinnen und zwischendurch aber thematische Blöcke, die auch relativ offen betitelt sind. Also Wasser und Erde, Revolte und Kampf, Zeit und Geschichte, so heißen die in etwa. Und dadurch ist natürlich so eine gute Mischung möglich, die eben nicht so ganz trocken, dann kam der und dann kam die und wie auch immer so strukturiert ist.
Ja, unser Wunsch war es eigentlich, an die 25 Autorinnen und Autoren einzeln vorzustellen, dass sie, wir haben sie Säulen genannt, ne, dass sie als Säulen dastehen mit 7 bis 10 Gedichten und dann könnte man es wirklich sehen, wie sich die slowenische Lyrik im Groben entwickelt hat. Das wurde dann von der Akademie nicht gern gesehen, weil die Akademie der Meinung ist, dass sie lebendigen Autoren oder jungen Autoren keine Denkmäler setzt, weil man nicht weiß, was sie noch schreiben oder nicht schreiben. Und deswegen mussten wir uns bei diesen persönlichen Vorstellungen auf dieser 16 ab 70 Jahre und tote Dichterinnen und Dichter dann beschränken. Das tat uns sehr leid und tut uns immer noch leid. Und ich glaube, es wäre ganz schön und niemand hätte was dagegen, wenn auch die Jüngeren mit etwas mehr Gedichten da vorgestellt wären, weil man so eine Entwicklung sehen würde. Also das ist ja kein wissenschaftliches Buch oder kein Urteil. Diese thematischen Felder dazwischen, die haben sich einfach so ergeben während der Arbeit, weil wir gemerkt haben, dass die slowenischen Dichterinnen und Dichter immer wieder zu bestimmten Themen zurückkehren. Einige Themen sind natürlich Themen der Lyrik insgesamt, wie Tod und Liebe und so weiter. Aber es gibt auch einige Themen, die sehr typisch slowenisch sind, würde ich sagen. Vor allem diese Befassung mit der Natur, mit den Tieren. Es kommen sehr, sehr viele Tiere in der slowenischen Lyrik vor. Ich glaube, das passiert in der deutschsprachigen Literatur eher in den letzten Jahren. Und es kommen auch sehr, sehr viele Häuser vor. Also das Haus bedeutet den Slowenen sehr, sehr viel. Ich glaube, das ist so wie ein Denkmal für die verstorbenen Verwandten. Also man zieht ja sehr selten aus seinem Heimatort weg, dann höchstens nach Ljubljana. Und diese Häuser, auch wenn man ein neues Haus baut, reißt man das alte oft nicht ab. Und diese Häuser stehen in der Landschaft wie so Denkmäler für die älteren Generationen. Und man klammert sich an diese Häuser also nicht aus oder nicht nur aus so einem materialistischen Grund, sondern ich glaube, das ist wirklich so dieses Klammern, dieses Stückchen Erde, das Slowenien ist, diese Dazugehörigkeit, dass man nicht weggehen möchte und diese Sicherheit eines Hauses und so.
Ja, ich finde es ehrlich gesagt ganz schön, dass es eben nicht so viele Säulen sind und dass das Ganze eben nicht wie so leere Statuen, so leere Denkmäler sind und dass das Ganze sogar mit so einem thematischen Block beginnt und eben nicht mit einem Einzelautor. Aber wir wollen trotzdem natürlich zu einem der ersten Einzelautoren kommen, bei dem Natur eine besondere Rolle spielt, nämlich Srećko Kosovel. Und zwar auch deshalb, weil der, wie alle vier anderen, mit denen wir uns dann noch gleich beschäftigen werden, auch eine aktuelle Einzelveröffentlichung hat. Das ist ein Autor, der sehr jung gestorben ist, also lebte von 1904 bis 1926. Wurde nur 22, weil er an Meningitis gestorben ist. Und ich habe gelesen, dass er zu Lebzeiten auch nur zwei Gedichtbände veröffentlichen konnte. An anderer Stelle habe ich gelesen, dass er gar keins schreiben konnte, da publizieren konnte. Da weiß ich jetzt nicht genau, wie das richtig ist. Weißt du da mehr?
Soweit ich weiß, hat er keinen gesamten Gedichtband publiziert. Er hat in vielen Zeitschriften publiziert und er hat ein Gedichtband vorbereitet, okay, aber nicht publiziert, soweit ich weiß. Und er war wirklich eine Ausnahme. Er hat aufgehört mit diesem gereimten Dichtern, das so typisch für Slowenien ist. Und er war wirklich auf dem Laufenden. Er hat die italienische Lyrik gelesen, russische, französische und hat auch experimentiert. Also er war sehr avantgarde und hat dann auch konstruktivistische Lyrik, die er Cons, also seine Gedichte hat er Cons genannt. Dann hat er Collagen erstellt aus Zeitungsausschnitten oder Schnipseln. Und er hat ja Gedichte über die Natur, eine ganz besondere Natur geschrieben. Das ist die Karstlandschaft, aus der er stammte. Das ist das Hinterland von Triest, das slowenischsprachige Hinterland. Das fiel aber damals nach dem Ersten Weltkrieg, das er als Jugendlicher miterlebt hat, an Italien. Und da war der italienische Faschismus besonders brutal. Und dagegen hat er auch gekämpft. Also das hat damals gerade angefangen vor seinem Tod. Dagegen hat er auch angeschrieben, also gegen diese Unterdrückung, gegen den Krieg. Und natürlich hat er den Zweiten Weltkrieg schon geahnt. Was dann passiert ist, nach seinem viel zu frühen Tod, seine Gedichte waren in einer Schublade aufbewahrt und nach seinem Tod ist angeblich diese Schublade auf den Boden gefallen. Die Gedichte wurden zerstreut und man weiß nicht, in welcher Reihenfolge er sie geschrieben hat. Er hat aber ständig geschrieben, Tag und Nacht und so, und hat mehr als 1000 Gedichte hinterlassen. Diese Gedichte landeten dann in der Handschriftenabteilung der slowenischen Nationalbibliothek und warteten ganze 40 Jahre, bis sie dann in den 60er Jahren herausgegeben worden sind, also nur eine kleine Auswahl davon. Und dann dauerte es weitere Jahre, bis dann nach und nach alle Gedichte herausgegeben worden sind, zuletzt von Miklaus Komel, eine sehr schöne Ausgabe dessen, was früher noch nicht publiziert worden ist. Das ist mit sehr viel Dechiffrieren und so verbunden, weil seine Handschrift nicht sehr gut zu lesen ist. Aber dieses Verbleiben des Nachlasses in der Bibliothek, diese 40 Jahre spürt man in der slowenischen Lyrik wie eine Lücke. Ne? Die Lyrik hat sich natürlich weiterentwickelt, aber nicht so schnell, als wenn man Kosovel schon damals gekannt hätte in den 30er und 40er Jahren. Ne? Die slowenische Lyrik blieb bis in die Nachkriegszeit, also auch der erwähnte Kajetan Korvic dichtete noch sehr, sehr klassisch. Es gibt da Einflüsse zum Beispiel von Rilke oder später bei Nico Grafenauer kann man den Einfluss von Paul Celan spüren, aber das ist noch immer eine gereimte Lyrik und erst nach der Wiederentdeckung von Srećko Kosovel hat man dann angefangen, wieder moderner sozusagen zu schreiben.
Also eigentlich eine relativ späte Wiederentdeckung, wenn das da genau. 40 Jahre erstmal lag.
Ja.
Wenn man sich mit dem Auto beschäftigt, findet man immer diesen einen Vergleich, er wird immer mit Rimbaud verglichen, der slowenische Rimbaud. Was bedeutet das eigentlich? Gibt es da so viele Gemeinsamkeiten zwischen diesen beiden Dichtern? Ist es berechtigt, dass er so benannt wird? Oder ist das, ja.
Ich finde diese Vergleiche überhaupt nicht fruchtbar und mag sie nicht. Und das engt nur ein. Also ich finde da kaum Parallelen. Okay. Also vielleicht besser diese Frage nicht.
Na, die können ja drin bleiben. Dann haben wir einfach festgestellt, dass das Blödsinn ist. Das ist ja auch in Ordnung. Aber dann wollen wir das doch vielleicht mal öffnen und mal zwei Texte von Kosovel hören. Mhm. Wir haben uns für zwei entschieden, die auch in der Anthologie vertreten sind. Und das eine liest du vor und das zweite ich. Und da merkt man, glaube ich, bei beiden auch sowohl Natur als auch Politik.
Mhm. Europa stirbt. Europa stirbt. Völkerbund und Apotheke, beides ist Lüge. Operationen, Revolutionen. Auf grauer Straße stehe ich. Braunes Laub fällt von den Ästen und ich fürchte nur eins, diese Bäume werden nackt, schwarz dastehen und grau die Felder und klein die Häuser sein und ich werde schreien, aber alles, alles ringsum wird schweigen.
Okay, dann haben wir ja tatsächlich das Schweigen auch in diesem Text noch vertreten, über das wir schon gesprochen haben.
Ja, das Gedicht wurde von Ludwig Hardinger übersetzt und die Gedichte von Srećko Kosovel wurden jetzt Ende 22, Anfang 23 von dem Otto Müller Verlag aus Salzburg wieder neu herausgegeben mit ganz vielen Zeichnungen und Grafiken von Christian Tannhäuser. Christian Tannhäuser hat Srećko Kosovel schon 2004 verlegt in der Übersetzung von Ludwig Hartinger und beide Bücher sind sozusagen Gesamtkunstwerke, würde ich sagen. Auch Christian Tannhäuser kehrt immer wieder in diese Karstlandschaft zurück und kennt sie gut und spürt sie sehr gut und es freut uns sehr, dass dieses Buch jetzt auch in Frankfurt vorgestellt wird und in Frankfurt wird Ludwig Hardinger für diese Kosovel-Übersetzung auch den Fabian Hafner Übersetzungspreis bekommen. Also es fügt sich alles sehr schön zusammen. Auch die größere Bühne im slowenischen Gastland-Pavillon wird die Bühne des Srećko Kosovel sein. Und im Pavillon werden auch sehr viele Rosmarinbüsche sein. Das war mein Wunsch, verbunden auch mit der Gastlandschaft und mit Srećko Kosovel.
Genau, das müssen wir natürlich erwähnen. Also die, wenn Sie da mehr von Kosovo sich ansehen möchten, es gibt eben den Band Mein Gedicht ist Mein Gesicht im Otto Müller Verlag erschienen in einer leicht geänderten Ausgabe. Also die aktuelle ist ein bisschen erweitert und ergänzt. Schon zum 100. Geburtstag des Autors, damals noch in der Edition Tannhäuser, jetzt eben im Otto Müller Verlag. Und das Interessante an dieser Edition ist, dass es eben nicht nur Gedichte enthält, sondern auch Briefe, Tagebuch und Essay. Ausschnitte, also man kann nicht nur den Dichter kennenlernen, sondern auch den Menschen dahinter so ein bisschen. Also das ist Werkschau und Porträt in einem.
Ja, Ludwig Hardinger sagt immer, dieses Buch ist wie ein Spazierengehen in dieser Gastlandschaft. Ne? Es gibt eine Grundlage aus diesen Briefen und Tagebucheinträgen und dann oben sind die Gedichte und es passt alles irgendwie dazu und die Kunst von Christian Tannhäuser macht das alles vollständig. Also ich genieße das immer wieder, dieses Buch in die Hand zu nehmen und das ist eins unserer zentralen Bücher für unseren Gastlandauftritt.
Und dann lese ich jetzt noch den zweiten Text, den wir ausgewählt haben, daraus. Und der heißt Ljubljana schläft. In rotem Chaos kommt neue Menschlichkeit. Ljubljana schläft. Europa stirbt in rotem Licht. Alle Telefonverbindungen gekappt. O, ist eh drahtlos. Blindes Pferd, als wären deine Augen aus italienischen Bildern. Aus braunen Mauern erheben sich weiße Türme. Flut. Europa steigt ins Grab. Wir kommen als Orkan mit giftigen Gasen. Deine Lippen sind wie Beeren. Ljubljana schläft. Der Kondukteur in der Tram schläft. Im Café Europa lesen sie den Slowenski Narod. Klackernde Billardkugeln. Also auch hier wieder die Verbindung von den Beeren, also der Karst, also die Felsen und der Kalkstein, die Flechten ziehen sich eigentlich durch alle Texte und dann eben wieder dieses Hochpolitische. Auch dieses Europa stirbt taucht, glaube ich, sehr, sehr häufig auf in seinen Texten, oder?
Ja, das ist die Erfahrung des Ersten Weltkrieges. Die Karstgegend, wo Kosovo lebte damals, war sehr nah an der Isonzo-Front und da wurden auch diese Giftgase verwendet. Ne? Und neulich habe ich ein Gedichtzyklus mit dem Titel Maus von Marcel Bayer entdeckt. Und er spricht auch sehr schön und spielt mit den poetischen Namen dieser Giftgase. Sehr, sehr gute Gedichte. Und also der Erste Weltkrieg war der große Krieg. Und natürlich findet man Spuren davon bei Sretko Kosovil immer verbunden mit dieser Landschaft, ja, und mit einer Vorahnung, dass es dann auch nicht so schön weitergehen wird, ja.
Wie war das möglich, dass er in so jungen Jahren überhaupt so da so eingebunden sein konnte? Ich habe gelesen, er war irgendwie ein Sohn von einem Lehrer und von einer Gouvernante, kam eigentlich auch aus einem kleinen Ort, das fünfte Kind der Eltern. Seine Bildung, auch seine Kenntnis von anderen Sprachen, ergab sich das einfach durch die Lage, durch die politische Lage, in der er sich befand? Oder wie kann man das erklären?
Die Familie spielte natürlich eine große Rolle und bis zum Ende des Ersten Weltkrieges war ja Slowenien ein Teil der österreichischen Monarchie, also da hat man Deutsch und Slowenisch gesprochen. Und in diesem Grenzland zu Italien, also diese Karstgegend war ja immer Hinterland von Triest, sprach man natürlich auch Italienisch, was er sehr gut kannte. Ne? Und die Familie... Überhaupt gab es an der Jahrhundertwende, also noch 1910, gab es eine Volkszählung und da hat man gezählt, dass in Triest mehr Slowenen leben als in Ljubljana. Also das war die größte, also die Stadt mit den meisten Slowenen war Triest, nicht Ljubljana, obwohl sie keine Mehrheit in der Stadt hatten natürlich. Ne? Die Mehrheit war italienisch und dann deutschsprachig und dann an dritter Stelle slowenischsprachig. Aber Triest hat eine sehr, sehr große Rolle gespielt, auch im Leben von Sretko Kosovil. Da hat man Theater besucht, Konzerte besucht. Also es war ein kulturelles Zentrum und da haben sich dann die Slowenen nach dem Zerfall der Monarchie auch mit anderen slawischen Völkern dann verbunden und so. Und zusammengearbeitet und gekämpft gegen den Faschismus, ja.
Ja, dann machen wir jetzt doch mal einen großen Sprung, und zwar in die Zeit, in der Kosovo im Grunde wiederentdeckt wurde, in die 60er Jahre, denn dann zu dieser Zeit begann unser nächster Autor seine literarische Laufbahn, und zwar Tomasz Szalamon, ein Autor, von dem ich tatsächlich durch den Podcast zum ersten Mal gehört habe, weil da habe ich mich mit dem kroatischen Lyriker Marko Pogacar unterhalten, und der nannte Szalamon als einen ganz wesentlichen Einfluss. Und da wurde mir erstmal klar, welchen Eindruck dieser Autor gerade auch im Ausland gemacht hat. Im Falle von Szalamon tatsächlich auch noch mal stärker in den USA. Das hatte damit zu tun, weil er in den 70ern dort auch schon Zeit verbracht hatte. Erst an der Universität von Iowa, dann später als Kulturattaché in New York. Tatsächlich wird er im Buch, was jetzt auch neu erschienen ist, das sich seinem Spätwerk widmet, im Surkamp Verlag, Steine aus dem Himmel, als eine Legende bezeichnet. Großes Wort, einfach weil er einer der bekanntesten europäischen Dichter seiner Generation war und einer der bekanntesten und wichtigsten in der osteuropäischen Avantgarde. Wie erklärte sich denn dieser internationale Erfolg? Ich meine, viele gehen ja mal in die USA oder nach Frankreich oder Deutschland. Da tritt ja an euch auch nicht unbedingt sofort der große Erfolg ein.
Mhm. Also tatsächlich ist Tomasz Szalamon, würde ich sagen, dann nach Kosovel der große Revolutionär der slowenischen Lyrik oder derjenige, der dann tatsächlich große Einschnitte, große Veränderungen mitgebracht hat. Und er wurde in Slowenien, in Jugoslawien selbst, aber dann auch später in Amerika sehr oft auch nachgeahmt, würde ich sagen. Und in Slowenien war das so, dass er da ein Gedichtband veröffentlicht hat, Poker hieß er, und es ist auch typisch für ihn, dass er spielt, also eine besondere Leichtigkeit, Leichtsinnigkeit, das Verspielte, das Surreale spielt eine ganz große Rolle, also er hat sozusagen nach diesen schwierigen Nachkriegszeiten des eisernen Sozialismus sozusagen, hat er in einer Epoche, wo sich das ein bisschen aufzulockern begann, auch eine Auflockerung, eine Befreiung in der Lyrik mitgebracht. Natürlich muss man berücksichtigen, dass Jugoslawien sehr offen war. Also wir waren nicht Teil des Ostblocks. Man konnte immer ins Ausland reisen. Alle Denker, Dichter und so aus aller Welt wurden ohne jegliche Zensur auch sofort in Serbische übersetzt. Und das hat man auch in Slowenien rezipiert und zum Teil weiter übersetzt. Also somit war er auf dem Laufenden auch mit der europäischen, mit der globalen Lyrik. Und ich glaube, sein Erfolg ist vor allem seiner Persönlichkeit zu schreiben, weil er einfach Leute magisch anzog, weil er sehr freundlich war zu ihnen, weil er junge Dichterinnen und Dichter förderte, weil er in seinen Gedichten auch sehr offen mit seiner Homosexualität bzw. Bisexualität umgegangen ist. Und das hat sehr vielen eine neue Stimme verliehen in der damaligen Zeit, wo man zwar in der Zeit der 68er über sexuelle Befreiung sprach und so weiter, aber vielleicht nicht auf die Art und Weise das gelebt hat oder in seinen Gedichten thematisiert. Und in Slowenien gab es noch eine politische Komponente. Er hat ein Gedicht geschrieben, das auch in der Anthologie ist, das heißt Duma. Und es ist wie eine Antwort auf ein berühmtes Gedicht von Otton Župančič. Also bei Otton Župančič wird irgendwie das Slowenentum sozusagen irgendwie etabliert und Szalamon nimmt das auseinander. Ne? Und dann sagt er, ja, Slowenen, der erkältete Gegenstand der Geschichte oder sowas. Und ich ging durch das schöne slowenische Land und bekam ein Magengeschwür und so. Also immer wieder kritisierte er die Slowenen. Er war ein Weltbürger und die Slowenen sind eher schüchtern und ängstlich und in sich gekehrt und konservativ und so, und das hat er sehr stark kritisiert, und er kritisiert und entblößt aber auch sich selber immer wieder auf eine ganz neue Weise. Ne? Und in diesem Duma-Gedicht hat er zum Beispiel einen Vers geschrieben, der auf den ersten Blick ganz unschuldig scheint, irgendwie, was macht man mit einem toten Kater, damit er nicht zu stinken anfängt, und das war natürlich aber eine Referenz an den höchsten kommunistischen Kommissar, also Ivan Marček. Und Schalamun wurde inhaftiert wegen diesem Gedicht. Also ich sage immer, wenn ich über dieses Gedicht spreche, damals haben die Politiker noch Lyrik gelesen und verstanden und ernst genommen. Und so hat er sich auch diese ikonisch legendäre Position ein bisschen erschaffen, obwohl er nicht so gerne darüber gesprochen hat. Also er war ein wichtiger Teil der 68er-Bewegung, sehr legendär auch seine Frau damals, Maruša Krese. Sie war so die Ikone der Hippie-Bewegung in Slowenien. Sie hat Tai Chi nach Slowenien gebracht und Theatertherapie und so weiter. Und sie hat auch selber sehr, sehr gut, also surreale Prosa, Lyrik geschrieben. Und jetzt ist ihr Roman trotz alledem in der deutschen Übersetzung von Lisa Linde bei S. Fischer erschienen. Und Lisa Linde hat aber auch maßgebend an dieser Übersetzung bei Surkamp, also von Tomáš Šalamún, mitgewirkt, damit ich den Bogen schließe.
Genau, das muss ich sowieso noch sagen. Also das neue Buch von Šalamún. Es liegen auf Deutsch auch noch andere Gedichtbände von ihm vor, viele davon auch in der Edition Korrespondenzen. Jetzt aber eben neu ein Sammelband, das sich dem Spätwerk, könnte man so sagen, von Šalamún widmet, Steine aus dem Himmel. Das ist ausgewählt und übersetzt von Matthias Göritz, Lisa Linde und Monika Rink, jetzt in der Bibliothek Surkamp erschienen. Und da wird auch deutlich im Nachwort, was auch sehr schön ist, ist gar nicht so lang, aber das erklärt die Sache ganz gut, dass es da auch im Werk von Šalamún so eine Art Bruch gibt, weil er wohl Anfang der 90er mal so eine Phase hatte, wo er komplett überlegt hat, irgendwie mit dem Schreiben aufzuhören. Da ging er irgendwie war dann irgendwie Makler oder in der Börse, also hat irgendwie was ganz anderes gemacht. Und es wird auch so ein bisschen deutlich, dass die Texte so ein bisschen an Zugänglichkeit verlieren. Also dass das Publikum dann plötzlich feststellte, huch, wir verstehen ja eigentlich viel, viel weniger als früher. Also dass es da so einen anderen Ansatz gab. Und deshalb ist es eigentlich auch ganz schön, dass eben auch als beiden Phasen, vermutlich gibt es auch noch mehr, und ich habe das jetzt viel zu unterkomplex geschildert, weil ich mich auch nicht so im Werk auskenne. Aber es gibt ja in der Anthologie gleich aus mehreren Jahren Texte. Und vielleicht hören wir dann da auch mal rein. Wir haben uns entschieden, dass ich die diesmal lese, weil du meintest, du kennst dich bei Šalamún nicht aus, was natürlich gelogen ist. Und da lese ich dann vielleicht eins. Ich weiß leider jetzt spontan gar nicht aus welchem Jahr, aber so heißt, glaube ich, auch eine weitere Anthologie, Lesen, Lieben. Diesmal jetzt aber übersetzt von Fabian Hafner. Und genau, das lese ich mal. Lesen, lieben. Wenn ich dich lese, schwebe ich. Wie ein Teddy schubst du mich mit deinen Pfoten in Verzückung. Liegst auf mir, den du verwüstet hast. Zum Sterben habe ich dich lieb gewonnen, Erster unter den Geborenen. In einem einzigen Augenblick wurde ich dein Leuchtfeuer. Geboren bin ich wie noch nie. Du bist das endgültige Gefühl von Erfüllung, das Wissen um den Ursprung der Sehnsucht. In dir bin ich wie in einem weichen Grab, du schneidest und ich glühst alle Schichten. Die Zeit entflammt und verschwindet, ich höre Hymnen, wenn ich dich ansehe. Streng bist du und anspruchsvoll, sachlich. Und ich kann nicht sprechen, ich weiß, ich sehne mich nach dir, harter, grauer Stahl. Für eine Berührung von dir gebe ich alles. Schau, die späte Sonne brandet gegen die Mauern des Hofs in Urbino. Gestorben bin ich für dich, ich spüre dich und brauche dich, du quälst, rodest und senkst mich immer. Und in die Räume, die du vernichtet hast, flutet das Paradies. Und hier finde ich tatsächlich schön, dass das einerseits schon so diese Liebes- und Empfindungsbegriffe bedient, gleichzeitig der Tod aber so präsent ist. Also es wird immer von Anfang an sehr, sehr stark gebrochen, was hier passiert.
Ja, das ist tatsächlich ein sehr, sehr schönes Buch, auch bei Surkamp erschienen, Lesen, Lieben, von Fabian Hafner erschienen. Und dafür haben damals beide, also Tomáš Šalamún und Fabian Hafner, zusammen den Münster Poesiepreis bekommen. Also das war auch so eine, ich glaube, ein Teil des Erfolges von Tomáš Šalamún war auch die enge und gute Zusammenarbeit mit den Übersetzern seiner Gedichte.
Und dann hören wir vielleicht dann gleich im Anschluss noch kurze Texte aus dem neuen Band, Steine aus dem Himmel. Ich muss sagen, da klar, ich finde es deutlich weniger zugänglich jetzt beim ersten Lesen oder beim ersten Hören als jetzt das eben. Gleichzeitig mag ich aber auch schon die Überschriften total gerne. Die klingen ja sowieso im Grunde so ein bisschen plakativ wie so Songtitel. Also notiert habe ich mir, lieber besoffen als alt, das Zahnfleisch Gottes. Wir bauen eine Scheune und lesen Reader's Digest. Das Wetter ist angemessen und mit Pilzen übersät. Und das ist, finde ich persönlich, sehr ansprechend. Und ich mag sowieso dieses Verspielte, diese Ironie. Also überhaupt finde ich den Humor einfach sehr präsent bei ihm.
Genau, wenn ich darf, so dazwischen. Die slowenische Lyrik ist sehr, sehr ernst. Also sie wird auch sehr ernst genommen und die Dichter werden noch immer wie Propheten behandelt oder so und jeder Vers kommt direkt irgendwie aus dem Himmel der Eingebung. Das ist ein bisschen unser Problem bis heute und es gibt sehr wenige Dichter, die gespielt haben, die mit Humor geschrieben haben. Also es gibt sie natürlich immer wieder, aber darin war zum Beispiel Tomás Salomón ein Meister, ne?
So, und dann schaue ich mal, ich lese mal zwei Texte aus dem Steinebuch, beide nicht so lang. Hardcore. Ja, es hängt bloß vom Umfeld ab, ob ich ein Genie bin. Ein Genie ist der Kohlrabi in der Rübe, im Wirsing, im Zellophan, in der Gefriertruhe. Gleitet im Hausmantel über die weiße Haut und donnert in die Eckfollikel. Ameisen sind eliminiert. Basta. Mir war gar nicht klar, dass das so eine schöne Antwort ist eigentlich auf diesen Geniekult, den du eben gerade angesprochen hast. Lese ich dann gleich noch eins, und zwar mit dem schönen Titel »Das Pferd prustet in der Krypta«. In dieser Geschichte stirbst du sofort, schreist laut auf und stirbst. An den Flanken um die Oase, Weidenruten überwuchern die Decke, die Biene leuchtet, so sollen im Bau stellenweise Boulevards sitzen. O Kadett, der du angereist bist, im Wagen mit goldenen Rädern, mit Füßen wie Erpel. Die Wundpflaster flogen dir nur so um die Ohren, dreihörnige Zipfel. In die Augen der Köhler hast du Nadeln geschüttet aus riesigen Ameisenhaufen. Sie waren Kathedralen, damit unsere Leichen nicht duften. Also ich habe die ausgewählt, weil zweimal Ameisen drin vorkommen.
Ja, die typischen Tiere der slowenischen Lyrik.
Es ist aber ganz schön, dass du das andere zitiert hattest mit dem toten Kater oder der toten Katze, die nicht stinken. Ja, ja. Was man tun muss, dass sie nicht mit dem Stinken anfängt, zu stinken anfängt. Und jetzt geht es um die duftenden Leichen hier am Ende.
Interessant, ja. Das hat sich so ergeben, ne?
Also ich finde den Humor sehr präsent. Andererseits, ich meine, der Band heißt Steine aus dem Himmel. Und zwar deshalb, weil Salomón seine Gedichte oder Gedichte überhaupt als Steine aus dem Himmel bezeichnet hat. Und das erinnert mich natürlich irgendwie so ein bisschen an dieses Kafka-Zitat vom Buch, dass eine Axt sein soll im gefrorenen Meer in uns. Also eigentlich was sehr Ernstes. Also ich stelle mir Steine aus dem Himmel jetzt nicht unbedingt als was Angenehmes an, sondern eher so als eine sehr Radikales, eine Erschütterung. Ja, also auch vielleicht sogar auch mit dem Wunsch nach Wirkung. Dieser Stein kann ja auch von irgendjemandem geworfen werden, wir jetzt nicht schon wieder irgendwie bei Gott und bei dem Geniekult landen. Aber da ist ja dann doch wieder so eine starke Ernsthaftigkeit dann dabei.
Ja, ich glaube, die Anziehungskraft von Tomás Salomón ist gerade die, dass er sehr ernst sein kann, aber manchmal sich also bis an den Rand des Unsinns auch heranwagt, ne? Wo nur noch Worte zusammengestellt werden und man fast keinen Sinn mehr erkennt. Und er hat sehr, sehr viel geschrieben, also er hat einen riesen Nachlass hinterlassen und ich glaube, ja, er musste einfach diese Steine irgendwie fangen oder denen ausweichen und sie aufs Papier bringen, ja.
So, und wir kommen damit dann gleich zur nächsten Autorin, und zwar zu Miljana Zunter, die ist Jahrgang 1976, also eine noch junge Autorin, die auch als Redakteurin, Publizistin und Kulturmanagerin arbeitet. Die ist keine Säule in dem Buch, aber sie ist natürlich vertreten mit, ich glaube, zwei Texten. Aber auch Zunter hat einen eigenen Band jetzt neu, den erwähne ich vielleicht sofort, dass wir es nicht vergessen, und zwar die Tagesgedichte. Und zwar wurden die übersetzt von dir zusammen mit Matthias Göretz und die sind in der Edition Tarnhäuser erschienen. Die zwei Texte in der Anthologie kommen allerdings nicht aus diesem Band. Woher kommen die denn genau?
Ja, die zwei Gedichte kommen aus einem anderen Gedichtband von Miljana Zunthal, so zur Hälfte des Himmels, sind aber verwandt, würde ich sagen, mit dem Band, also Tagesgedichte. Vielleicht ganz kurz noch zu dieser Ausgabe. Es ist eine zweisprachige Ausgabe bei Edition Tannhäuser, wieder sehr, sehr schön grafisch-künstlerisch gestaltet von Christian Tannhäuser. Und vielleicht darf ich kurz erwähnen, dass er jetzt vor der Buchmesse 3 Bände slowenischer Lyrik herausgegeben hat. Ein Band von Milan de Kleva, den Band von Miljana Zunthal und jetzt gerade letzte Woche ist noch ein Band von Peter Semolic, auch einem hervorragenden Dichter, erschienen. Und das freut mich sehr, also eine wunderbare Zusammenarbeit.
Okay, das heißt, man muss, wenn man die Buchmesse besucht, zum Stand von Tannhäuser, so der, ich hoffe, er ist da, dann hat man eigentlich gleich drei tolle Autoren, die man da einsacken kann.
Ja, zum Tannhäuser oder gleich zum slowenischen Pavillon, da wird es einen Büchertisch geben beim Infopoint, also vor dem Eintritt in unser Rosmarin Karstlandschaft des Pavillons und da wird man diese drei Bände auch erhalten können. Mhm.
Und die Autorin, das habe ich auch gesehen, wird auch Gast der Öffnungsgala sein.
Genau.
Das scheint schon eine wichtigere aktuelle Autorin zu sein.
Ja, auf jeden Fall ist Miljana Zunthal eine sehr besondere Autorin, würde ich sagen. Also sie kommt so wie Sreto Kosovil vom Grenzgebiet zu Italien, aus dieser besonderen mediterranen Landschaft, die sie sehr stark geprägt hat. Also auch diese Steinhäuser, diese Zypressen und so weiter, also all das findet man immer wieder in ihren Gedichten. Sie ist auch eine Person, die sehr, würde ich da sagen, sehr tief nachdenkt, sehr ein Gespür hat für das Transzendentale hat, was auch ziemlich typisch ist für slowenische Lyrik, aber eher selten in dieser Zeit. Also sie verkörpert sehr vieles von dem Traditionalen, kennt sich aber auch in zeitgenössischen Lyrik sehr gut aus. Sie ist auch Übersetzerin, Herausgeberin, war Leiterin von zwei Festivals. Und wir haben sie vorgeschlagen als Rednerin bei der Eröffnung der Frankfurter Buchmesse aus vielen Gründen. Also weil wir die Lyrik in den Vordergrund stellen wollten und sie verkörpert sozusagen die slowenische Lyrik, weil wir natürlich neben Slavoj Žižek, der von der Buchmesse ausgewählt worden ist, natürlich eine Frau stellen wollten. Und wir wollten auch schon darauf hindeuten, dass im Jahr 2025 dann Gorizia in Italien und Nova Gorica in Slowenien sind dann die Kulturhauptstadt Europas, also zwei Städte an der Grenze zusammen. Das war früher eine furchtbare Grenze, also wo auch Menschen erschossen worden sind an dieser Grenze. Und Miljana kommt genau von dieser Grenze und damit wollten wir auch diesen Kampf gegen Faschismus, gegen alle Formen von Faschismus und diesen Wunsch nach Zusammenleben an dieser slowenisch-italienischen Grenze andeuten. Und mit ihr wollten wir sozusagen diesen Titel dann auch weiter an Italien übergeben. Also das ist alles sehr gut überlegt, wie sie spricht.
Das stimmt. Italien wird ja dann im nächsten Jahr Gastland.
Genau, sie spricht auch Italienisch und übersetzt aus dem Italienischen. Deswegen, also symbolisch finden wir sie sehr, sehr passend für diese. Sie ist aber natürlich auch eine sehr besondere, hervorragende Dichterin. Ja.
Und das wollen wir doch mal hören. Und zwar gibt es eben in der Anthologie zwei Texte von ihr. Und da haben wir uns entschieden, dass wir genau einmal einen Text aus der Anthologie hören und dann werde ich dann im Nachgang eins aus dem Einzelband lesen. Aber erstmal hören wir den Text aus der Anthologie.
Haus, wenn du schläfst, mich in deine Seele lege und lausche. Juan Ramón Jiménez. Wenn du schläfst, reiß ich unser Haus ab, denn ich weiß, um ein Haus zu bauen, muss man es dreimal abreißen. Beim ersten Abriss tut es weh, Schicht um Schicht von Ziegeln aus rotem Laub. Es litt ein, sich in die Umarmung des Herbstes zu flüchten. Beim zweiten Abriss flüstert es uns zu, dass es egal sei, dass es vor dem ruhigen Stillstand der verstaubten Spielzeuge auf dem Dachboden gar keine Kindheit gäbe. Die Mauern sind bloß eine Ahnung eingemauerter Blicke, und es gibt kein Feuer, das Lichtflecken über dem Bett erzeugt. Beim dritten Abriss des Hauses bläst der Wind von allen Seiten, verwilderte Kastanienzweige heben die Früchte zur gleißenden Sonne. Die Erde verbrennt ihren Kern, lässt ihre Lust an die Oberfläche ausbrechen. Das Wild, jenes halboffene Auge der Natur, im Wohlgefühl des Sommers, bewegt sich frei im befruchteten Garten. Am sauberen Fußabtreter des Hauses streifen die ersten Besucher nun ihre Füße ab.
Das heißt, wir haben es ja eigentlich mit einem sehr slowenischen Text zu tun, allein schon was die inhaltliche Ebene anbelangt.
Jetzt kennst du dich schon so gut aus. Du erkennst alle Feinheiten. Ja, hier hat man alles. Also die Vergänglichkeit, die Häuser als Andenken an die Familie, dann ja der Bezug zur Natur und vor allem zu den Hirschen, zum Wild und ja, Und diese Nachbarn und Besucher, also immer wieder kommt jemand von außen und muss dann hineingelassen werden. Und das fällt in Slowenien manchmal auch schwer. Also wir sind eher, ja, geschlossen nach außen.
Und weil das jetzt die erste Autorin ist von den Vieren, über die wir heute sprechen, was ich natürlich noch gar nicht gefragt habe, und du hast aber schon angedeutet, dass du ja eigentlich gar nicht so recht Übersetzerin aus dem Slowenischen ins Deutsche bist. Du hast dieses Gedicht nun aber übersetzt, wie viele weitere auch, mit Matthias Göritz. Wie funktioniert denn das eigentlich genau? Wie arbeitet ihr? Wie geht ihr denn dann da so vor?
Ja, ich bin wirklich keine Übersetzerin aus dem Slowenischen ins Deutsche. Ich habe darüber ein Übersetzungsjournal geschrieben, das auf der Webseite von Toledo Projekt beim LCB zu sehen ist. Und da habe ich alles ganz genau erklärt, gerade am Beispiel von den Tagesgedichten von Miljana Zunta. Also am Ende schließt sich der Kreis. Wer da nachlesen möchte, kann sich damit befassen. Es ging einfach so, dass ich die Gedichte meist ausgewählt habe oder wir haben das zusammen gemacht und dann habe ich eine Interlinear-Version gemacht mit natürlich, ich weiß nicht, drei möglichen Worten bei bestimmten Ausdrücken und so weiter. Und dann haben wir aber alles wirklich auf Zoom mit Matthias gemacht oder weil er in Amerika ist seit Jahren oder wenn er in Europa war, zusammen, dann haben wir uns in einem Kaffeehaus getroffen und bei Wein oder Kaffee oder so einfach zusammen übersetzt und dann noch mehrmals überprüft. Und dann hat Matthias das noch als Dichter rhythmisch dann alleine nochmal gemacht. Und gerade bei Miljana Zunta war es so, dass er einmal sehr schön gesagt hat, bei der Suche nach dem richtigen Ausdruck, ja, hast du noch mehr Bilder für mich? Also es gibt nicht nur, also auch eine Übersetzungsmaschine könnte eine Interlinear-Version Wort zu Wort machen, aber es ging darum, irgendwie die Atmosphäre des Gedichtes oder ich habe ihm sehr viel erzählt über die Stimmung, was ich sehe, wenn ich dieses Gedicht auf Slowenisch lese. Und so haben wir dann in Tandem gearbeitet.
Also interlinear heißt in diesem Fall wirklich so eine Art Wort-für-Wort-Übersetzung. Oder wie kann man das verstehen?
Ja, dass man einfach die slowenische Version hat und dann die deutsche dazu, dass man das immer wieder auch vergleichen kann. Und wir versuchten natürlich auch das Rhythmische beizubehalten oder bestimmte Anaphern, Alliteration. Natürlich geht es nicht immer, aber sehr, sehr wichtig bei Miljana sind vor allem die Bilder.
Ja, ich finde, das merkt man auch sehr, sehr schnell, auch bei den Tagesgedichten, dass hier sehr, sehr viel um eine bestimmte Atmosphäre, um eine Stimmung geht. Und das Schöne ist, dass dieses Gedicht Haus eigentlich eine hervorragende Überleitung zu den Tagesgedichten ist, weil es in diesen Gedichten auch um ein Haus geht. Es ist ein Zyklus und in diesen Texten besucht eine Erzählerin, ein junges Mädchen, eine sogenannte alte Dame in ihrem Haus. Das ist ein, ja, so ein bisschen so ein geheimnisvolles Haus, das irgendwie mit sehr viel Aufmerksamkeit und Hingabe für Details eingerichtet ist. Wir erfahren dann, dass die alte Dame Näherin ist, also Kunden kommen vorbei, auch da wird über die Schwelle getreten. Es gibt Gäste, es geht viel um Beobachtungen und eben um Atmosphäre, ums Miteinander, auch um Fragen, also auch um den Tod geht's, also ganz, so ganz existenzielle Fragen des Lebens eigentlich werden hier verhandelt. Und das Besondere ist, dass es sich um Prosagedichte handelt. Also wenn man das Buch aufschlägt, das ist einmal sehr interessant strukturiert, und zwar nach den Tageszeiten. Also jeder Text hat eine Uhrzeit. Das geht von 6 Uhr in der Früh bis, ich meine, 5 Uhr morgens am darauffolgenden Tag. Und es wird immer, also in jeder Stunde passiert irgendwas. Und interessant ist, es ist ja ein fortlaufender Text. Man denkt zunächst irgendwie, ach ja, das kann man ja so lesen wie jeden anderen Prosatext auch. Und dann gerät man aber irgendwie so ins Stocken, weil man so den Sinn oder die Zusammenhänge verliert. Also man merkt dann doch sehr schnell, oh, man muss hier sehr genau lesen oder auch wiederholt lesen. Also das, glaube ich, zeichnet diese Texte auch aus, dass man sie, glaube ich, echt oft lesen kann und dann nochmal auf ganz andere Bilder kommt.
Genau. Die Gedichte sind so dicht, dass es uns beim Übersetzen auch passiert ist, dass wir zum Beispiel irgendwo stehen geblieben sind und so, wie war dieses Bild schon früher hier drin? Wir haben es noch nie vernommen und so. Also es gibt so viele Eindrücke, dass man, ja, es ist sehr hermetisch auf der einen Seite, ja, eine sehr hermetische Welt, die Miljana da erschaffen hat. Aber für mich ist das einer der Gedichtbände, die am stimmigsten sind in sich in Slowenien, ne? Weil es gibt Gedichtbände mit sehr unterschiedlichen Gedichten, die zu unterschiedlicher Zeit entstanden sind, und dann sind vielleicht 2, 3 Gedichte, die einem besonders gefallen, so, aber hier, glaube ich, sind wirklich alle auf der gleichen Ebene, alle im gleichen Stil, also das ist wirklich ein Zyklus, wirklich ein stimmiger Text in sich, und es ist tatsächlich eine sehr besondere Atmosphäre. Sie basiert aber auf der autobiografischen Erfahrung von Miljana Zunta, also sie hatte wirklich eine Großmutter, die Näherin war, die eine ganz besondere Frau war und die in so einem Haus wohnte. Also das ist alles sehr persönlich, aber dann auch so surreal und so allgemein gehalten. Also die Kindheit, das Altern, das Sterben, wie viel von unseren Vorfahren tragen wir in uns. Und sie spielt sehr, sehr schön, also mit diesem Drinnen und Draußen, mit der Treppe, mit dem Hochgehen, mit dem Hinuntersteigen, die Tiefe und so. Also das ist alles sehr symbolisch, aber ich finde es dennoch nicht aufdringlich. Oder, also für mich ist es nicht zu viel.
Es gibt einmal so die Bewegung im Haus, aber dann auch immer die Bewegung, der Sonne. Also wir fahren auch immer genau, wie die Sonne gerade steht oder auch was von außen nach innen so eindringt.
Ja, genau. Ja, das Außen und Innen ist sehr, sehr wichtig, und diese Grenze zwischen diesem Kind, diesem Mädchen und der alten Frau, ne, da scheint es manchmal auch keine Grenze zu geben oder manchmal eine ganz scharfe, die man nicht überbrücken kann, obwohl man sich so gerne mag. Also das ist ein tief überlegtes Buch. Also ich bewundere Miljana, dass sie das geschrieben hat.
Ja, doch hier ein kleiner Eindruck. Ich werde jetzt den Text 9 Uhr lesen, also 9 Uhr am Vormittag. Der Morgen vermehrt sich wie die Küken im Hühnerstall hinter dem Haus. Das ungeduldige Licht sucht nach einem Durchbruch. Das zögernde Verweilen der Helle vor dem Haus verwandelt den Morgen in eine Vorahnung. Der Tag bedrängt uns von allen Seiten, aber wir zwei sind von dem Eindringling sicher. Ein kühles Netz von Schatten spannt sich unter unseren Fingern. Tweedartige Koketterie, baumwollene Ruhe, seidiges Schimmern und das unermüdlich lange Schnippeln einer lärmigen Schere, die am Ende des Weges stehen zu bleiben weiß. Knöpfe in lebhaftem Durcheinander und ein dünnster, kaum sichtbarer Faden. Das Werk der Schöpfung ist sicher, es vertieft die Anwesenheit. Es drängt nicht aus dem Raum, aus sich selbst heraus. Stoffmuster fließen in Wellen über die Möbel und lassen sich stechen, wo es am meisten wehtut. Wir opfern uns willentlich und verhöhnen damit die Schönheit. Die Arbeit wird unser Weg durch den Tag. In der Fülle der Aufmerksamkeit sind Worte zwecklos. Ich trage das dichte Schweigen wie ein langes, üppiges Kleid, in dem ich mich mit bemerkenswerter Geschicklichkeit und ohne Angst vor dem Fallen bewege. Schnell schreiten wir, sie und ich, wie durcheinander hindurch. Wir verschwenden keine Zeit mit Abschweifungen. Die schwere Kredenz erzittert jedes Mal, wenn wir vorbeigehen, samt ihrer Schätze. Als ich meine Hände auf sie lege, kommt auch sie zur Ruhe. Ich musste tatsächlich bei diesen Texten an die Zimtläden von Bruno Schulz denken. Weil vielleicht auch so durch dieses Erratische, aber eben dieses Haus, das ja selbst irgendwie an Leben gewinnt und nicht nur das Haus, auch die Gegenstände jetzt auch in diesem Text dass da irgendwie, wie heißt es, ich finde es jetzt natürlich nicht, die Möbel, die sich stechen lassen. Also dieses Haus wird zum Leben erweckt, es ist die Rede von den Poren des Hauses, es wird vernommen, wie das Haus zur Ruhe kommt. Vielleicht auch durch dieses reichhaltige Vokabular, finde ich, das auch diese Texte ausmacht. Also ich hatte irgendwie große Zimtläden-Assoziationen dabei.
Schön.
Und bei diesem reichhaltigen Vokabular, da musstet ihr wahrscheinlich dann auch ein paar mehr Tassen dann wahrscheinlich im Kaffeehaus trinken, dass man da jedes Mal dem Text irgendwie gerecht wird.
Ja, da haben wir sehr, sehr viel mit Matthias diskutiert. Also das steht auch in diesem Journal, so ganz kleine Details, was man mit der Schere macht oder was man mit einem Stoff macht. Und ja, also da waren wirklich Details sehr wichtig. Es freut mich aber sehr, dass wir dieses Buch in einer Zeit übersetzt haben, als wir noch nicht so sehr unter dem Druck standen, also wegen Buchmesse und wegen organisatorischen Dingen, sondern da konnten wir uns wirklich noch die Zeit nehmen, die wir gebraucht haben. Und es waren sehr schöne Zoom-Treffen, also bei denen es auch immer wieder um eine Atmosphäre, um eine Stimmung geht, die die Übersetzer dann auch herstellen müssen. Also man kann nicht, also unsere Treffen haben manchmal so angefangen, weil bei der Buchagentur was nicht in Ordnung war oder politisch was nicht in Ordnung war, dass wir uns ein bisschen Zeit genommen haben, diesen Frust oder diesen Druck loszuwerden und erst dann, wenn wir uns beruhigt haben, wenn wir uns gut verstanden haben, konnten wir dann übersetzen. Ne? Das ist sehr, sehr wichtig für eine Übersetzung, dass sie in keiner Hektik und wir haben beide, also beide, Matthias und ich, schätzen die Autorin sehr und haben beide das mit großer Freude und Sorgfalt und Liebe gemacht. Also ich glaube, das spürt man dann am Ende auch am Buch und Christian auch. Und so hat sich alles sehr schön zusammengefügt. Und ich hoffe, dass jetzt die Besonderheit dieser Dichterin auch erkannt wird in Frankfurt, auch durch ihre sehr, sehr schöne Rede, die sich halten wird.
So, keine Hektik, dennoch eilen wir zu unserer letzten Autorin für heute. Und zwar,
gerne.
Und zwar zur jüngsten von allen, Jahrgang 79, Anna Pepelnik, die in Ljubljana geboren wurde, bislang 5 Gedichtbände auch schon, oder vielleicht sogar 6, weil eins 5, ganz neu ist.
7.
ganz andere Zahl noch. 7 Gedichtbände veröffentlicht hat.
Ja.
Auch aus dem Englischen ins Slowenische übersetzt, mitunter auch recht bekannte Autorinnen wie Elizabeth Bishop, Sylvia Plath und Walt Whitman. Das ist vielleicht auch eine Frage, ob man das merkt. Ich meine vielleicht schon.
Ja.
Und sie arbeitet auch im Performance-Bereich und ist Sängerin einer Band namens Boring Couple, auch ein guter Name. Und sie ist gleich mit 3 Texten in der Anthologie vertreten. Und sie ist nicht nur einigermaßen jung, ich finde, man merkt auch diese Gegenwart in ihren Texten, auch in allen 3, die in der Anthologie sind. Also in einem Gedicht geht es um die ersten Wochen in der Isolation und der Corona-Pandemie. Es geht bei ihr viel, so mein Eindruck, um Technik und Digitalisierung, ums Ausgehen, Clubbing, neue Musik. Auch über so, ja, so Internet-Trendthemen wie Ernährung und mentale Gesundheit und Selbstoptimierung tauchen auf. Also wir sind hier mit der letzten Autorin wirklich ganz in der Gegenwart gelandet.
Genau, die Anna, die ist am Puls der Zeit und eine Ikone, würde ich sagen, in Slowenien. Also einfach mit ihrer Erscheinung, mit ihrer Persönlichkeit. Sie hat was sehr Dunkles, was sie auch immer wieder anspricht. Sie spricht sehr offen über ihre postnatale Depression, nachdem sie die Kinder geboren hat. Und eine sehr offene Person, auf der anderen Seite eine sehr, sehr herzliche, sehr aufmerksame Person und sie kann Lyrik wirklich so modern und auch anziehend für die Jugend machen. Deswegen wird sie in Frankfurt auch in einer Schule auftreten, also mit Jugendlichen, vielleicht aus benachteiligten Milieus und so. Und ich glaube, da wird sie auch sofort den Kontakt herstellen, weil sie einfach so eine ganz besondere Person ist. Und du hast gesagt, ja, ob man, ich weiß nicht, ihren Gedichten merkt, dass sie so wichtige Autorin oder Autoren übersetzt hat. Aber ich glaube, auch den Übersetzungen ins Slowenische merkt man es an, dass sie von einer wichtigen Autorin übersetzt worden sind, weil die Übersetzungen so gut sind und mit solcher Sorgfalt gemacht. Und das Besondere bei ihr ist es natürlich, dass sie als Speakerin, als Sängerin und als DJ besonders empfindlich ist für das Musikalische, für den Sound ihrer Lyrik. Und das ist natürlich noch eine neue Herausforderung für die Übersetzer. Und dieses Techno-Gedicht, also das ist immer wieder ein Erlebnis, wie sie das vorträgt. Sie hat das zum Beispiel bei Shamrock Festival in München vorgetragen, im letzten November, zusammen mit dem Musiker Tomasz Grom. Diese Aufnahmen gibt es auf der Webseite des Shamrock Festivals und das war einfach magisch, könnte man sagen. Also alle waren verzaubert und das passiert immer wieder bei ihren Lesungen. Also da entsteht so ein Moment, also mit oder ohne musikalische Begleitung wird es zur Musik, zur Melodie. Und deswegen wurde Techno jetzt auch von Matej Bonin, vom slowenischen Komponisten, vertont. Also nicht mit dem ganzen Text, sondern nur Auszüge. Und das wurde jetzt von Ensemble Modern, von diesem wichtigen Ensemble aus Frankfurt, dann auch in Bamberg, in Frankfurt und in Ljubljana uraufgeführt. Sehr, sehr schön, sehr, ja, es geht alles sehr nahe, was Anna berührt oder macht. Und gerade ist bei Parasitenpresse ihr erster Gedichtband auf Deutsch erschienen. Das ist eine Auswahl aus zwei Gedichtbänden aus Techno und Trash und vier oder fünf oder so Gedichte, darunter auch dieses Kultgedicht Techno, wurden von Matthias und mir übertragen und die anderen Gedichte von dem Verleger Adrian Kaschnitz und von Tomasz Podhrusnik, einem aus Slowenien stammenden Schriftsteller, der in Leipzig lebt.
Genau, das ist natürlich das Interessante an der Einzelveröffentlichung, die jetzt wirklich, also ich habe es gestern, war es bei mir in der Post, ich hatte es davor schon digital, aber jetzt ganz frisch erschienen, eben in der Parasitenpresse, nicht Fisch, weil es da zwei Übersetzungstandems gab, die auch völlig unterschiedlich gearbeitet haben. Du hast es mit Matthias Göritz in der Form wahrscheinlich gemacht, die du eben gerade schon geschildert hast, also
Ja,
wie
und
das so
wir sind
immer.
viel näher dran, viel näher dran. Also uns ist es auch wichtig, die Bilder, den Inhalt und so beizubehalten. Ja.
Genau, und eben Adrian Kasnitz und Thomas Podhostnik sind einen anderen Weg gegangen, auch der nicht unüblich, gerade für Lyrik, und zwar, dass nach- bzw. neu gedichtet wird. Also zwei legitime und auch beide findet man immer wieder. Also da gibt es nichts Richtiges oder nichts Falsches. Und es ist eigentlich interessant, dass das
Ja,
mal
nee, das
zusammenkommt.
wollte ich gar nicht sagen. Ja, zum Beispiel das erste Gedicht, ne? Super clean, ne? Das ist eine geniale Übersetzung. Ja, im Slowenischen ist es čista. Das bedeutet ganz sauber, aber natürlich ganz sauber klingt nicht wie čista, ne? Das ist schon so klanglich anspruchsvoll und was Besonderes und so. Und Anna war mit dieser Lösung super clean eigentlich sehr zufrieden, weil das auch das Moderne, das Coole an ihr weitergibt. Also dieses Gedicht ist vielleicht mein Lieblingsgedicht aus diesem Band, auch wie es übersetzt ist, weil dann kommt immer wieder dieses super clean drin vor, aber am Ende steht nur pur. So, also da haben die beiden Übersetzer wirklich toll übersetzt.
Ich sehe gerade hier auch super clean, auch zusammengeschrieben,
Ja,
also als ein Wort.
genau, ja.
Wir hatten uns vorab allerdings andere ausgesucht. Jetzt bin ich fast
Genau,
versucht, super clean zu
Entschuldigung.
lesen, aber
Vielleicht liest du statt diesem Café doch super clean, damit die anderen beiden Übersetzer auch vorgestellt werden, damit es nicht so
Ja.
egoistisch ist.
Das heißt, ich mache dann beide.
Ja, gerne.
Okay. Super clean. Auf der aufgefächerten Hand ein Schmetterling hineinfließt das Zeug zum Schlummern und so fort. Natürlich bist du fake, denke ich. Keine Sorge, ich weiß ja, dass jetzt alles anders ist und so fort. Am schrecklichsten ist es dann, wenn du aufwachst, liegst du in diesem Raum, diesem riesigen Raum voller Betten, leerer Betten und eins belegt. Darin ist sie super clean, schrecklich clean, schaut und lauscht dem Schmetterling, schaut die Fliege, das Nachtschränkchen, weder Blume noch Vase. Aber Wasser im Plastikbecher, Kanne, heißer Tee, in der Blechtasse, super clean. Linke Tür knallt, rechte Tür knallt, wo seid ihr Fliegenden, wenn hungrig und schrecklich allein, nein, zum Fürchten, allein darüber weiß ich nichts. Das sage ich ganz allein, ganz. Pur. Auch fürs erste Mal lesen ging's doch.
Ja, sehr schön. Es klingt sehr gut, ne? Dieses Gedicht funktioniert wunderbar, ne, auf Deutsch. Also ich finde die Übersetzung toll, ja.
Dann lese ich doch vielleicht gleich auch noch das zweite. Und zwar, ich hätte es jetzt Techno ausgesprochen. Ich weiß nicht, wie man das dann im Slowenischen ist. Ist es dann eher mit dem CH?
Techno, ja, Techno.
Okay, dann wird es jetzt Techno. Und zwar muss ich auch sagen, eben das hast du mit Matthias Göritz gemacht. Es ist ein relativ langes Gedicht und da werde ich jetzt nur so ungefähr ja so ein Viertel davon lesen und habe da einfach so eine Zäsur gesetzt. Techno. Darüber, wie ich mich nicht wundere, dass ich nichts fühle über einen Selbstmord, der den meinen verhindert, über Dankbarkeit. Darüber, wie mir das Leben einen Freund nahm und fast mich, über das eigene Kind zwei, beide aus diesem Bauch geboren, unter diesem Blatt und diesem Bleistift. Dass sie keine Mutter brauchen, keine solche Mutter, mich, dass es nichts gibt, dass alles hingeflossen ist, fuck off, sagte, so ist es. Finde etwas, das dich emporhebt. Doch es gab nichts. Eine einzige gerade Linie ohne Farben, Geruch, Geschmack. Und was soll ich mit dir, Linie? Nichts. Was bleibt doch hier unten im Innern? Verzehre dich. Draußen ist sowieso alles sinnlos. Keine Sonne. Ich brauche sie sowieso nicht. Darüber. Nicht über hohe Absätze, nicht über Röckchen, gepflegte Körper, schöne Autos, Häuser, Möbel, Küchentöpfe, nicht über vegan, nicht über Lacto-Ovo-Paleo-Bullshit. Nein, über Flipflops, die ich anziehen möchte, über bunte Zehennägel, um dir die Aussicht zu verschönern, über das Fahrrad mit schwindelerregender Geschwindigkeit über eine Stunde schwimmen, damit ich mich durchschwitze, in das Schwimmbecken pinkle, über Dehnungen meines Körpers und den Beat, über Leben, über David, über dich, deine Schmerzen sind mir fremd, meine spüre ich, du bist einer davon. Und eben in diesem Gedicht natürlich die Musik, auch dieses Treibende in der Sprache und natürlich über das Thema Mutterschaft, das du schon angesprochen hast. Also wie es mir erscheint, ohne die Autorin besser zu kennen, eben ein sehr persönlicher Text.
Ja, es ist ein sehr, sehr persönlicher Text. Ich habe mich einmal gewundert, beim letzten Gedichtband hat Anna gesagt, ja, diesen Gedichtband habe ich wirklich geschrieben, an ihm gearbeitet und so weiter. Und Techno war leicht für mich. Und ich habe mich gewundert, wie war Techno leicht für dich? Du entblößt deine Seele. Und sie hat gemeint, nein, zum Schreiben war es leicht, weil es einfach so herauskam in einem aus mir, ne? So wie ein Schwall. So im Sinne vom Schreiben war es leicht für sie. Natürlich war die Situation, also mit diesen Depressionen nach der Geburt der beiden Söhne, natürlich sehr, sehr schlimm, wie ehrlich und dass sie die Sprache gefunden hat. Und sie erzählt dann am Ende dieses Langgedichtes auch, dass die Musik, also Techno, sie irgendwie wirklich am Leben erhalten hat, ne? Und da bleibt man einfach sprachlos. Ich kann das nicht gut kommentieren, also auch wenn ich mit ihr rede. Und das ist so nah am richtigen Schmerz, so nah am Tod, dass es wehtut. Ne? Vielleicht, damit wir irgendwie einen Bogen schließen, es ist alles sehr, sehr eng in Slowenien. Ne? Wir sind so wenige, wir sind alle mit allen verwandt, befreundet und so weiter. Und hier schließt sich auf eine sehr tragische Art und Weise der Kreis, weil dieser David, dem dieses Gedicht gewidmet hat nach seinem Selbstmord, das war der Sohn von Tomas Salamon und Maruša Krste. Ja. Also in Slowenien kennt man die Personen, die in Gedichten vorkommen, und man kennt ihre Familie, man kennt ihre persönlichen Geschichten. Es geht alles sehr nah, es geht alles sehr tief unter die Haut.
Ja, was wahrscheinlich noch schwieriger macht, solche Texte dann tatsächlich zu veröffentlichen.
Das ist sehr mutig, was Anna gemacht hat für Slowenien. Deswegen haben sich viele Leute darin wiedererkannt, weil Selbstmord ist so irgendwie... Das ist das, was die Slowenen machen. Auch unter den Dichtern in dieser Anthologie gibt es sehr, sehr viele, die den Freitod gewählt haben. Und das ist sehr typisch slowenisch. Man spricht aber nicht darüber. Man schweigt darüber, man schreibt vielleicht Gedichte darüber. Und sie hat damit irgendwie auch einen Weg gefunden, darüber zu sprechen. Das hat vielen anderen auch geholfen.
Das Vorwort erwähnt auch diese thematische Offenheit. Es erwähnt aber auch die sprachliche Offenheit, aber eben nicht nur von Pepelnik, sondern vom Slowenischen selbst auch. Und vielleicht ist das auch noch eine gute Frage, um aus dem Gespräch rauszufinden, weil du hattest ja schon so ein paar Eigenheiten des Slowenischen erwähnt, also diese Sache mit mit der Doppelung, also wenn zwei Dinge gemeint sind. Und hier im Vorwort der Edition wird die hohe Diversität der Aussprache im Slowenischen erwähnt. Also dadurch, dass es viele genau. Dialekte gibt, durch die Einflüsse der umgebenden Sprachen. Und durch diese Diversität der Aussprache verändert sich dann mitunter eben auch die Bedeutung, was dann wiederum eine neue Interpretationsmöglichkeiten herstellt.
Ja. Wir haben eine hochslowenische Sprache natürlich, aber niemand spricht sie. Der Unterschied zwischen dem gesprochenen Wort ist viel, viel größer als im Deutschen zum Beispiel. Und deswegen ist es manchmal in slowenischen Filmen oder so, kommt alles sehr künstlich vor, weil es eben hochslowenisch gesprochen wird manchmal. Und hier ist es Anna Pepelnik gelungen, dieses gesprochene Wort, das ist das Slang von Ljubljana, das wir in Ljubljana sprechen, vielleicht das Schlimmste von allen 60 Dialekten in Slowenien ist. Also ich spreche es auch und es ist nicht besonders schön. Aber sie schafft das wirklich in die Lyrik zu transportieren und es zu einer coolen Sprache, einer modernen Sprache, einer Stadt, die zwar keine Großstadt ist, aber ich glaube gerade mit diesem Bezug zur amerikanischen Lyrik, zu Amerika und so, da schafft sie es, so was Cooles draus zu machen, so als ob Ljubljana eine Großstadt wäre. Und also für mich ist Anna Pepelnik wirklich eine global wichtige Künstlerin. Ich hoffe, dass sie erkannt wird, auch im Ausland, und eine wichtige Stimme.
Na, dann hoffen wir das. Ich hatte viel Spaß daran. Ich werde keinen Spaß am Schnitt haben, weil wir lange, lange gesprochen haben ich lasse die Folge einfach länger wahrscheinlich. Aber ich hatte große Freude mit dir über diese vier Einzelbände.
Ja, slowenische Lyrik macht selten Spaß. Ne? Ist ja traurig und tragisch, aber es hat auch mir Spaß gemacht, mit dir zu reden. Ja, auf jeden Fall.
Und diese Traurigkeit und Tragik können Sie eben selbst nachverfolgen in diesen vier Einzelbänden und in der Anthologie Mein Nachbar auf der Wolke oder eben live in Frankfurt. Und da werden wir uns hoffentlich aufsehen. Und ich bedanke mich ganz herzlich für das Gespräch.
Danke dir für die Einladung, wirklich.